Herzlich willkommen bei Social Vita, Daddy das Social Media Podcast. Ich bin Paulina. Normalerweise sitzt mein Co-Founder Pascal neben mir. Der ist aber heute nicht da. Im ersten Teil spreche ich mit euch über den ADAC und die Dimexco. Und im zweiten Teil habe ich Ruven von der GLS Bank zu Gast. Und wir sprechen gemeinsam über Haltungskommunikation und was die GLS Bank so auf Social macht. Kleiner Disclaimer hier, Ruven war digital hier. Das heißt, wir haben den Ton über den Computer aufgenommen. Und es kann sein, dass hier und da mal ein kleines Rauschen oder ein kleines Haken ist, was wir nicht rausbekommen. Aber Ruven, unser Editor, gibt sein Bestes. Viel Spaß euch.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.
So, ihr Lieben, ich bin heute alleine hier und das fühlt sich ganz komisch an. Aber die letzten Male war Pascal ja auch mal ab und zu alleine. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie mit seinem Storytelling mithalten. Ich fange vielleicht mit dem Tipp der Woche an. Und zwar würde ich euch allen empfehlen, eine ADAC-Mitgliedschaft abzuschließen, falls ihr ein Auto habt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber vor zwei Folgen oder so hatten wir von unserem Horrorwochenende in Brandenburg erzählt. Und hatte ja am Montag einen Termin beim TÜV, bin runtergekommen, hatte einen Platten, habe den dann gefüllt mit Reifenpilot. Reifenpilot war damals noch mein Tipp, inzwischen ist es tatsächlich der ADAC, denn ich bin dann auf dem darauffolgenden Freitag war das, glaube ich, bin ich zu meinem Pferd gefahren. Das ist halt hinter Rudow in Berlin, also es ist schon irgendwie so 20 Minuten auf die Autobahn, und also bis zu mir nach Hause, und ich war fertig mit dem Pferd, will in meinen Smart steigen, platter, komplett Reifen wieder platt, und ich habe dann überlegt, ob ich mit diesem platten Reifen nach Hause fahre. Ich habe mich dann auch ins Auto gesetzt oder zur nächsten Tankstelle und halt dieses Reifenpilot nochmal holen. Turns out hat sich ganz komisch angefühlt. Und dann habe ich den ADAC angerufen, der hat meinen Reifen abgeschraubt. Zack, 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 die sind ja echt so fix, ne? Und ich hatte einen kompletten Riss im Inneren von meinem Reifen. Und ohne den ADAC wäre ich echt aufgeschmissen. Wir haben den dann provisorisch geflickt und ich bin dann nicht über die Autobahn, aber wirklich so mit 30 durch die Stadt zurück nach Hause gefahren. Und er hat gehalten, er hat sogar bis heute gehalten. Also ich bin jetzt nicht damit ins Büro gefahren, er steht jetzt gerade vor der Tür. Und ich werde morgen zu reifen.com fahren und mir neue Reifen holen. Aber das nur als kleiner Tipp am Rande. Welches Datum ist heute? Heute ist der 20. September und ich bin gestern von der Dimexco zurückgekommen und ich dachte, ich erzähle euch mal kurz, wie das war. Wir hatten ja, oder beziehungsweise Shoutout an Jan König, Oderlein an dieser Stelle. Jan hat ja letztes Mal die Collective Stage ins Leben gerufen. Und es war letztes Jahr genau eine Bühne, wo ganz viele super spannende, interessante Leute gesprochen haben. Props auf jeden Fall, sehr große Parität auf dieser Bühne, was ich ja immer sehr schätze. Also wirklich super cooler Ausgleich, sehr diverse Aufstellung einfach der SpeakerInnen und auch echt richtig, richtig cooler Input. Und ich fand es einfach voll toll zu sehen, weil letztes Jahr, Jan, please don't get mad at me, aber war die Bühne irgendwie noch so ein bisschen so, ja, selbst, also zusammengebastelt irgendwie. Es war alles irgendwie noch so ein bisschen klein und irgendwie, ja, einfach überhaupt nicht professionell, sondern man hat halt gemerkt, ey, die hatten irgendwie kurzfristig die Idee und haben das da alles auf die Beine gestellt. Und dieses Jahr, ich bin da angekommen und es sah einfach alles so professionell aus schon. Und es hat so Spaß gemacht, diese, ich sag mal, es ist auch so ein bisschen LinkedIn-Bubble, aber wirklich alle aus der Industrie da zu sehen und so viele spannende Talks zu hören. Es war echt, war richtig, richtig nice, hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, es gibt ganz viele LinkedIn-Recaps, die ihr euch alle durchlesen könnt. Ich durfte auch mit Kim Notz und Götz Ulmer über kreative Exzellenz auf TikTok sprechen und hatte ganz viel Spaß. Ich hatte tatsächlich einen Moment und dann höre ich auch auf zu labern, dann können wir auch in den zweiten Teil springen. Auf der Bühne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich war ultra aufgeregt und wir haben halt die Fragen auch vorher nicht geschickt bekommen von Kim, was ich total richtig finde, weil dann entsteht halt ein organischer Gesprächsfluss und nicht so ein Fragen-Ping-Pong, wo du irgendwie denkst, okay, die Antworten sind jetzt durch 20 PR-Abteilungen gejagt worden und sind irgendwie glatt gebügelt und jeder weiß genau, wann er spricht, sondern ja, es entsteht halt wirklich ein Panel, also wirklich eine Diskussion. Und ich war aber voll aufgeregt, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man aufgeregt ist, aber ich habe dann so das Gefühl, ich weiß dann manchmal nicht, okay, was erzähle ich hier gerade? Also ich bin irgendwie so, ich stehe so ein bisschen neben mir und wir haben eben über kreative Exzellenz auf TikTok gesprochen und ich habe dann den Vergleich herangezogen, als wir über das Thema Handwerk und Craft gesprochen haben, was ja sehr hoch angesiedelt ist, wenn wir jetzt über klassische Awards und klassische TVC-Kommunikation sprechen und auf TikTok ja einfach gar nicht so wichtig ist. Ne? Also kannst du einfach ein Handyvideo machen, auf einen Kommentar reagieren, irgendwie Lo-Fi, Drive-By-Shots machen. Und ich habe dann den Vergleich auf der Bühne angeführt, dass es eigentlich so ein bisschen so ist wie mit Ölgemälden. Ganz lange wurden super hyperrealistische Ölgemälde gezeichnet und dann kam irgendwann Duchamp und hat die Toilette auf den Kopf gestellt und gesagt, das ist jetzt der Brunnen. Und das eine ist nicht weniger besser oder weniger wertvolle Kunst als das andere. Die haben beide ihre Daseinsberechtigung und das war so ein bisschen mein Vergleich. Und als ich angefangen habe mit dieser Metapher, die ist mir halt auf der Bühne eingefallen, dachte ich so, scheiße, was laberst du eigentlich? Wo hast du dich denn jetzt reingeritten? Und dachte so, Gott, bitte lass das nicht schief gehen. Und ich hab in dem Moment hat meine Hand so ein bisschen angefangen auch zu zittern, weil ich so war, oh Gott, erzähle ich hier gerade irgendeinen Scheiß. Da hat man dann ja immer so ein bisschen Imposter-Syndrom. Und bin direkt danach auch zu Pascal gelaufen, war so, Alter, hat das Sinn gemacht? Er war so, ja, nee, war voll gut. Jetzt habe ich gesehen, dass zwei Leute das sogar auf LinkedIn nochmal gepostet haben und hatte so einen richtigen kleinen Star-Moment und war so, oh mein Gott, es freut mich voll, dass es im Endeffekt doch so, dass es irgendwie Sinn gemacht hat und dass Leute das irgendwie cool fanden oder als Inspiration aufgegriffen haben. Genau, kleine Werbung für die Stage. Ich glaube, das machen die nächstes Jahr bestimmt wieder. Wir haben auch so ein bisschen Social Snippets hinten dran gemacht, also ein bisschen hinter den Kulissen die paar Panel-SpeakerInnen interviewt. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich bin jetzt ganz schön im Eimer, im Arsch. Ich habe immer das Gefühl, ich darf in diesem Podcast nicht fluchen. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich versuche immer so dann so, ich bin richtig statt im Arsch sage ich dann im Eimer. Und Scheiße und Fuck und so sage ich auch nicht. Anyways, ich bin auf jeden Fall richtig im Arsch, weil ich gestern erst um 4 Uhr nachts in Berlin angekommen bin. Danke, Deutsche Bahn. Und heute Morgen um 6 aufgewacht bin. Das heißt, ich bin jetzt froh, dass wir durch sind mit dem Podcast. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Herzlich willkommen, Ruven. Du bist Senior-Kommunikationsreferent bei der GLS Bank. Ich freue mich, dass du heute da bist.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr cool. Sag mal, das ist ja eine, ich sag mal, ein bisschen außergewöhnliche Berufsbezeichnung. Erzähl doch mal, was macht ihr bei der GLS Bank? Was machst du dort? Und vor allem, was macht ihr auf Social?
Ja, ich bin jetzt seit 9 Jahren in der Bank und wir haben natürlich so ein paar klassische Berufsbezeichnungen. Das geht los bei uns. Junior-Referent, Referent, Senior-Referent. Das ist natürlich auch so ein bisschen meinem Alter geschuldet. Ich bin jetzt auch schon 50, genauso wie meine Arbeitgeberin. Die GLS Bank hat auch dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Und sie ist tatsächlich Pionier für nachhaltiges Banking in Deutschland. Also eine Bank, die vor 50 Jahren gegründet wurde, mit dem Unternehmensziel, Geld dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird, zum Nutzen von Mensch und Umwelt. Und das ist auch eigentlich mein Hauptkommunikationsziel seit 9 Jahren, den Menschen zu vermitteln, warum soll ich von einer schlechten Bank zu einer guten Bank, vielleicht können wir das, was das jetzt genau bedeutet, im Verlauf des Gesprächs noch erläutern. Und als ich damals am 1. April 2015 angefangen habe, hat es natürlich keiner geglaubt, weil alle dachten, es wäre ein Aprilscherz. Aber nach 24 Stunden konnten wir das dann natürlich klarstellen, dass ich tatsächlich dort angefangen habe und habe angefangen und habe die gesamten Kanäle der GLS Bank übernommen. Also wir waren damals auf Twitter und Facebook hauptsächlich unterwegs. Alle anderen Kanäle, die wir mittlerweile bespielen, also auch Threads, Blue Sky, Mastodon, Pinterest, YouTube, Vimeo, wie sie alle heißen, kamen dann später noch dazu, je nachdem, was die Community so von uns gewollt hat. Und im Laufe der Zeit habe ich ganz viele Dinge übernommen, so wie so ein digitales Schweizer Taschenmesser und habe mich überall reingefuchst, habe zwischendurch auch einen Podcast gemacht, der im Moment leider so ein bisschen auf Eis liegt, auch selber. Und ja, das war eine sehr spannende Reise bisher und die Berufsbezeichnung ist dann eigentlich irrelevant, weil ich habe einfach immer das gemacht, was man so ja von mir verlangt hat oder wo ich meine Finger drin hatte, weil ich einfach globale Vernetzung immer schon ein ziemlich cooles Thema fand. Also ich habe dann irgendwann nach dem Zivildienst 1996 oder 97 zum ersten Mal ins Internet reingeschnuppert und fand das alles unheimlich spannend und habe dann gesagt, das möchte ich später auch mal beruflich machen. Es hat dann auch ein Stück weit funktioniert. Ich war zwischendurch auch mal selbstständig, hat nicht funktioniert, aber bin jetzt heute in der Position, im Team, also im Social-Media-Team zumindest jetzt beschäftigt zu sein bei der GLS Bank, ist eine sehr spannende Aufgabe, auch eine sinnstiftende Aufgabe, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir halt nicht nur irgendwelche Dinge ins Internet schreiben, sondern dass das Ganze auch Hand und Fuß hat.
Da habe ich jetzt schon ganz viele Anschlussfragen. Vielleicht starte ich mal mit der ersten. Du hast jetzt gerade sämtliche Kanäle aufgezählt. Wie viele seid ihr denn? Also wie viele FTEs seid ihr bei euch im Social-Media-Team?
Also meine Kollegin Nathalie Kittner und ich, wir sind die beiden Vollzeitstellen im Social Media Team der GLS Bank und wir betreuen die Social Media Kanäle. Nathalie macht die Content- und Redaktionsplanung. Wir sind aktuell tatsächlich aktiv auf Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky, Mastodon und LinkedIn. X haben wir im Dezember abgeschaltet, weil Elon ein Arschloch ist.
Period.
Das konnten wir mit unseren Unternehmenswerten überhaupt nicht mehr vereinbaren. Und wir strecken unsere Fühler natürlich auch immer, ich sagte gerade Mastodon, Blue Sky, so ein bisschen Nischennetzwerke, weil wir tatsächlich beispielsweise bei Mastodon eine sehr große Community haben mit fast 5000 FollowerInnen, die sehr viel Wert auf Datenschutz legen. Das ist auch so ein bisschen bei uns ein Steckenpferd im Unternehmen. Unsere Webseite läuft beispielsweise auch auf Open Source und da sind keine Google-Dienste drin. Also wir haben da so eine Community, die ist ein bisschen nerdig unterwegs, aber die hat durchaus ihre Berechtigung. Und Nathalie macht eben die Redaktionsplanung und ich kümmere mich im Moment hauptsächlich ums Community-Management und unsere Corporate-InfluencerInnen. Und Nathalie macht noch so ein bisschen das Thema Influencer-Marketing. Da arbeiten wir auch auf Instagram mit einigen zusammen, wobei wir da auch darauf achten, dass es wirklich Leute sind, die nachhaltig unterwegs sind und nicht nur irgendwas in die Kamera halten. Und das macht sehr viel Spaß. Und wir haben noch eine fleißige Werkstudentin und einen fleißigen Praktikanten. Und die unterstützen uns. Und dahinter steckt natürlich dann auch noch ein generelles Redaktionsteam. Also unsere gesamte Kommunikationsabteilung sind mittlerweile knapp 30 Menschen in der Bank. Also wir sind fast eine vollwertige Inhouse-Agentur. Grafiker haben wir zwei, Texter, Marketingleute, eine, die sich um Newsletter kümmert. Und das macht schon ziemlich Spaß.
Okay, ich wollte gerade sagen, hättet ihr jetzt auch noch die Grafikposts und alles erstellen müssen, dann wäre das ja ganz schön happig gewesen. Sag mal, weitere Frage. Einfach für die Leute, für die HörerInnen, die vielleicht die GLS Bank noch nicht kennen oder euch noch nicht folgen. Was genau macht ihr auf Social? Und du hattest im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr sehr viel anders macht als andere Banken. Vielleicht kannst du da mal einmal das Türchen in den Maschinenraum öffnen und uns ein bisschen erzählen, hey, was ist die Strategie? Was sieht der Endkonsument, die Endkonsumentin im Endeffekt auch auf den sozialen Medien?
Wie ich gerade schon erwähnte, das große Problem ist, dass Menschen oftmals gar nicht wissen, dass es tatsächlich nachhaltige Banken oder Ökobanken oder grüne Banken gibt. Warum gibt es die? Dazu muss man wissen, dass das Geld, was bei einer konventionellen Bank auf deinem Konto liegt, und das mögen nur ein paar Cent oder ein paar Euro sein oder 1000 Euro, egal, die Banken arbeiten ja mit und die investieren das. Und viele Banken wollen natürlich wirtschaftlich gut dastehen und müssen Rendite erwirtschaften. Und wie kann man das am einfachsten machen? Indem man vielleicht Anleihen kauft, wo Dinge drin sind, auf die du keinen Bock hast. Also Rüstungs- und Waffenfinanzierung, Atomkraftwerkstrom, Kohlestrom, Massentierhaltung, alles, was nicht Fair Fashion ist. Also alles das, was schnelles Geld bringt, ist oftmals nicht gut für Mensch und Umwelt. Und genau diese Dinge finanzieren nachhaltige Banken eben nicht. Und dafür stehen wir auch gerade und wir können das auch ganz transparent auf unserer Webseite darstellen. Also wir sind eine der wenigen Banken in Deutschland, die ihre gesamten Kredite abbildet. Du kannst die Vorstandsgehälter auf unserer Webseite nachlesen. Also wir machen an der Stelle sehr viel anders und sehr viel transparenter als eine konventionelle Bank. Ich will da gar kein Name-Dropping machen, das ist auch gar nicht unser Style. Und Menschen entscheiden sich dann und sagen, also Massentierhaltung habe ich keinen Bock drauf, ich wechsle jetzt mein Konto zu einer nachhaltigen Bank. Und diese Aufklärungsarbeit, warum es wichtig ist, sein Geld genauso fair zu halten wie beispielsweise sein Ökostrom oder seine faire Jeans oder Elektroauto statt Verbrenner, das ist natürlich ein Produkt, das legst du nicht wie bei Amazon einen USB-Stick mal eben in den Warenkorb und drückst auf Kaufen, sondern das ist schon ein Prozess, da muss man so zwei, dreimal drüber nachdenken, weil eine Bank wechselt man in der Regel auch nicht so schnell. Und da versuchen wir mit unserem Content eben die Menschen für zu sensibilisieren, warum das wichtig sein kann. Also wir gehen heute als Belegschaft auch fürs Klima auf die Demo. Heute ist der, weiß ich nicht, Freitag, der 20. September, wenn wir die Aufnahme machen. Und wir gehen heute auf die Straße, wir demonstrieren für die Erhaltung des Klimaschutzes mit unserer gesamten Belegschaft. Also die Bank ist dann nachher leer und alle sind auf der Straße. Das sind vielleicht ein paar Dinge, die wir anders machen und genauso machen wir es auch in Social. Wir haben schon relativ früh angefangen. Ich bin 2015 in die Bank gekommen, da waren wir auf Twitter, Facebook schon sehr aktiv im Gegensatz zu anderen Banken und haben dort auch nicht gesagt, hallo, guten Tag, wir sind eine klassische Bank und bei uns können Sie ein Konto kriegen. Nein, wir haben gesagt, ey, pass auf, wenn du bei uns am Geldautomaten dein Geld ziehst, dann bitte nicht die PIN tanzen. Und bei uns gibt es gut verzinste Karma-Punkte aufs Konto statt Rendite durch Rüstungsfinanzierung. Oder beispielsweise, als diese Cum-Ex-Geschichte ans Tageslicht kam, da haben wir eine Landkarte von Deutschland gepostet mit unseren 7 Filialstandorten und haben gesagt, das sind richtig geile, faire Steueroasen und nicht das, was die Leute machen, die da Abzocke betreiben. Also wir haben versucht, immer das Thema Banking auch so ein bisschen spielerisch in Socialton zu bespielen, um den Menschen das Thema einfach nahe zu bringen.
Geil, ich meine, das ist ja vor allem im Hinblick auf die Zeit, die du gerade angesprochen hast, ist schon ein bisschen was her, und aber vor allem auch eben auf die Industrie, in der du dich befindest, Banking, würde ich mal sagen, eher eine rebellische Kommunikation und nicht so klassisch. Wie bekommt ihr da intern die Buy-ins, sowas zu posten, solchen Content, der vielleicht auch aneckt an Stellen, da live zu stellen?
Also tatsächlich ist es bei uns niederschwellig, weil wir auch in der gesamten Kommunikation eigentlich immer von Haltungskommunikation sprechen. Also alles, was wir machen, ist jetzt nicht so werblich vielleicht wie bei anderen klassischen Finanzinstituten. Und wir erzählen auch gerne, wer unsere Partner sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Sei es Einhorn aus Berlin, die faire, nachhaltige Kondome herstellen, oder Balkonkraftwerke. Also da sind auch immer schon Unternehmen am Start, die aus sich heraus vielleicht in der Kommunikation ein bisschen anecken und auch Bock drauf haben, die Menschen so ein bisschen wachzurütteln. Und genau das ist ja auch unser Ansinnen, den Menschen jetzt zu sagen, hey, so kann es nicht weitergehen, und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung kann vielleicht auch ein nachhaltiges Bankkonto sein. Und genau aus dieser Haltung heraus auch ein Stück weit politisch zu sein, das war immer auch schon Ziel und Ansinnen unseres Vorstands. Und die sind da immer mitgegangen und die haben gesagt, hey, solange ihr keine Bankgeheimnisse verratet, solange ihr niemandem auf die Füße tritt, feel free, haut raus. Ihr seid die Expertinnen am Gerät, am Puls der Zeit, an der Community. Ihr wisst, wie die reden, nutzt Emojis, macht dies, macht jenes. Also all das, was man von einer klassischen Bank tatsächlich vor 10 Jahren noch nicht so gewohnt war, da hatten wir echt freie Hand. Und das war auch ziemlich cool und das konnten wir bis heute auch so umsetzen. Und Shitstorms gab es auch immer nur, wenn wir Leuten auf die Füße getreten sind, die zum Beispiel scheiße fanden, dass es aus deren Sicht zu viel Zuwanderung in Deutschland gab, weil wir uns dafür eingesetzt haben, dass wir gesagt haben, hey, da sind Menschen in Not. Also da haben wir uns klar positioniert und dann gab es eben da einen riesen Shitstorm von rechts. Die haben uns wochenlang auf Trab gehalten mit über 3.000, 4.000 Kommentaren in einer Woche. Aber das können wir locker auf einer Arschbacke aushalten, weil wir halt dafür sind, weil wir für Zuwanderung stehen. Wir stehen für Equal Pay, wir stehen für Diversity, für Inklusion. Und das macht es uns dann auch sehr einfach, in der Gesamtkommunikation auch mal ein bisschen frech aufzutreten.
Wenn du das gewichten würdest, wie viel bei euch, also einfach persönliches Interesse, weil ich finde es super stark, ich glaube, dass Haltungskommunikation, Werte, also ohne das geht es eigentlich nicht mehr, meiner Meinung nach. Ihr habt ja aber auch immer noch ein Produkt, was ihr verkauft, ne, oder eine Dienstleistung. Wie schätzt du das so prozentual ein? Also was ist da so eure Strategie? Wie viel ist Haltung, Themen ansprechen, Wissen vermitteln und wie viel ist, hey, übrigens, mach dir mal ein neues Konto bei uns?
Also wir versuchen natürlich, die klassischen Angebotspostings immer eher paid als organisch zu machen, weil ich will den Leuten nicht damit auf den Sack gehen, dass ein Konto bei uns auch 3,80 Euro kostet und die Karte 35 Euro im Jahr. Und also so klassisches Angebotskommunikationsbankgeschäft. Also wenn wir was Neues haben, jetzt vorgestern gepostet, wir haben eine neue App oder wir hatten jetzt ein cooles Angebot. Wir sind ja eine Genossenschaftsbank, das heißt, du kannst sagen, ich zeichne Genossenschaftsanteile, dann gehört dir auch ein Teil der Bank. Also die Bank, die GLS-Bank, gehört im Moment 138.000 Menschen in Deutschland.
Ist crazy. Quasi
praktisch auch unverkäuflich. Also wenn die nicht alle zustimmen, dann könnten wir gar nicht den Anbieter, den Besitzer wechseln, was auch ganz cool ist. Und das halten wir ein Stück weit auch immer ein bisschen zurück. Also wir versuchen natürlich schon rein organisch die Menschen zu erreichen mit Content, der halt Mehrwert bietet. Also wir erzählen von spannenden Projekten, die wir finanziert haben, also beispielsweise Möckern Kiez, wo wir versuchen, die Mieten in Berlin wirklich auf einem Niveau zu halten, dass sie noch bezahlbar sind. Kitas, Bildungseinrichtungen, Biolandwirtschaft, das sind alles Themen, die uns bewegen und wo wir auch natürlich Geschichten drumherum bauen, dass die Menschen verstehen, warum das alles wichtig ist, was wir tun. Und so eine klassische Angebotskommunikation, da halten wir uns eben organic richtig zurück, machen das punktuell, weil es auch wichtig ist. Natürlich müssen wir auch sagen, wir brauchen Neukundinnen und wir haben ein cooles Girokonto, das keine Scheiße finanziert und das hat auch einen Preis und da hängen wir auch ein Preisschild dran, das sind wir auch ganz transparent. Aber der Mehrwert-Content oder der Content, bei dem man was mitnehmen kann, der hat immer Vorrang und ich würde sagen, Angebot liegt so bei 20% im Moment.
Okay. Was würdest du sagen, ist bei euch, also ich weiß gar nicht, ob du da so tief drin bist, aber es ist mir gerade eingefallen, weil ich super spannend finde, wir predigen das natürlich auch ganz oft als Agentur, ne? Genau was du gesagt hast, hey, alles was Angebot wirklich USP und Message ist, irgendwie eher paid und Themen, die Menschen interessieren auf den Kanälen organic bezüglich der Brand. Was ist für euch ein erfolgreiches Asset? Also wie definiert ihr das? Habt ihr da KPIs oder wie geht ihr das an?
Bei uns ist die Marken, also Brandbuilding und die Marke verstehen, ne? Also das große Thema, was ich vorhin auch schon sagte, also warum soll ich jetzt zu einer Bank gehen, die irgendwie anders ist? Das ist natürlich immer ein Riesenproblem, weil viele Menschen es nicht verstehen, weil das Hintergrundwissen fehlt. Insofern ist das ganze Thema KPI natürlich auch wichtig, aber so ein bisschen bei uns im Hintergrund. Also wir messen natürlich schon, wir schauen auch, ob es bei bestimmten Postings genug Klicks auf die Webseite gibt, wobei auch wieder eine Besonderheit, wir haben beispielsweise keinen Facebook-Pixel auf unserer Webseite verarbeitet, weil wir eben einige Dinge ein bisschen anders machen als vielleicht ein konventioneller Finanzdienstleister. Ich sagte ja schon, wir haben auch keine Google- oder YouTube-Dienste auf unserer Webseite. Das macht natürlich für uns die Messbarkeit auch ein bisschen schwieriger, aber wir haben schon Instrumente geschaffen in den letzten Jahren oder wenn wir in unserem Statistiktool, was wir selber hosten, ist auch wieder so eine Besonderheit vielleicht, oder auch wenn wir Influencer-Kampagnen machen, dann kriegen die natürlich Kampagnenlinks und so können wir das auch alles ein Stück weit messen. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben da unseren eigenen Weg gefunden, denke ich, und sind da bisher auch nicht enttäuscht worden.
Ich finde das wahnsinnig, jetzt wo ich so mit dir spreche, im Detail, wie sehr Werte und Haltung bei euch eigentlich von wirklich AAA bis komplett Z durchgezogen sind. Ne? Also du erzählst jetzt irgendwie, okay, keine Pixel, Genossenschaftsbank, also das ist ja wirklich in jeder DNA, also in der DNA bei euch verankert, ne? wenn ich jetzt mir das mal so anhöre. Wenn wir jetzt vielleicht, wir haben ja ganz viele unterschiedliche und diverse HörerInnen, die vielleicht auch nicht alle in einem Unternehmen arbeiten, was so strukturiert ist. Was würdest du denn anderen Menschen, weil Haltung ist ja super wichtig, Riesenthema gerade, ne? Ist auch so ein Buzzword. Was könntest du anderen Marketeers an die Hand geben, die eben auch sagen, hey, wir wollen jetzt unsere Themen spielen, wir wollen mit Haltung arbeiten, die vielleicht nicht den Luxus haben, dass es alles, ich sag mal, so supported wird von A bis Z und so stringent auch durchgedacht ist wie bei euch?
Also ich glaube, der größte und wichtigste Türöffner fürs Haltungsmarketing ist, erstmal in sich selbst hineinzuschauen als Unternehmen und zu sagen, wo haben wir Baustellen und wie können wir, wenn wir sie kommunizieren wollen, transparent und offen auch mit Fehlerkultur umgehen. Das ist natürlich immer ein Riesenpunkt, auch Stichwort Greenwashing. Viele Unternehmen neigen ja dazu im Moment, sich dann so ein Produkt anzuschaffen oder eine Angebotsecke, wo sie sagen, ja, da sind wir dann natürlich auch nachhaltig und wir sind auch grün unterwegs und wir haben auch recyceltes Klopapier und unsere Kaffeebohnen sind jetzt auch Fairtrade und unser Ökostrom ist jetzt auch aus dem Windkraftwerk. Und selbst da, Stichwort Ökostrom, also ich kann bei Piep, Plattform A gucken und mir den billigsten raussuchen und dann da Ökostrom anklicken. Aber wenn ich hinter die Fassade schaue, dann kommt der vielleicht doch aus dem Atomkraftwerk aus der Ukraine. Da muss man echt aufpassen. Und das ist natürlich ein riesen Fettnäpfchen für alle oder eine riesen Greenwashing-Falle. Aber ich glaube, wenn man als Unternehmen jetzt sagt, und es gibt ja viele, es gibt auch viele Unternehmen, die wir finanzieren, die sind noch lange nicht auf dem Niveau, wo wir sie gerne hätten. Und wir sagen, alle, die sich auf den Weg machen und sich in einem Transformationsprozess befinden, auch menschlich, ich habe auch noch einen Diesel. Also den kann ich jetzt nicht einfach abschaffen. Es wird immer Dinge geben. Ich habe auch noch aus dem schwedischen Versandhaus Pullover im Schrank liegen seit 10 Jahren. Die trage ich natürlich alle noch auf, bis die mir vom Leib fallen. Aber ich kann nicht von heute auf morgen komplett auf Nachhaltigkeit umstellen. Das geht nicht für Menschen, das geht nicht für Unternehmen. Das fordern wir auch nicht. Wenn wir aber merken, dass ein Unternehmen sich auf den Weg macht und sagt, ich möchte nachhaltig werden, dann finanzieren wir die auch. Und wenn die offen und transparent auch mit Fehlerkultur umgehen, dann ist es auch völlig in Ordnung. Dann muss man sich da auch nicht verstecken. Dann kann man sagen, wir sind unterwegs, wir sind noch nicht nachhaltig. Wir haben auch Baustellen bei uns in der Bank. Also das große Thema bei uns eben Inklusion, Diversität, Transmenschen, super Beispiel. Wir haben jetzt seit 2 Jahren mit Mastercard ein Pilotprojekt, wo Menschen, die sich im Transitionsprozess befinden und die noch nicht im Personalausweis den richtigen Namen haben, die kriegen aber den richtigen Namen von uns schon auf ihre Kreditkarte oder auf ihre Girokarte gedruckt und müssen nicht in der Supermarktkasse stehen und werden mit Deadname angesprochen oder so. Aber wir können das ganze Thema Herr, Mann, Frau, divers, Ansprache noch nicht in allen Formularen durchdeklinieren, weil wir die von einem externen Dienstleister, von einem großen Verlag kriegen. Aber wenn wir das offen kommunizieren, dann ist das doch okay. Da muss man uns dafür nicht an den Pranger stellen. Und ich glaube, ganz viele Unternehmen können da ein Stück von mitnehmen und sagen, wir schauen in unsere Prozesse, was läuft gut, was läuft scheiße. Und wenn wir da offen drüber sprechen, dann finde ich, ist es völlig okay. Und dann kann man trotzdem Haltung zeigen und sich trotzdem auf den Weg machen und trotzdem ein cooles Unternehmen werden und sagen, wir sind auf dem Weg zur echten Nachhaltigkeit.
Mega. Ja, super wichtig. Ich glaube, vor allem, man kennt es ja, wenn große Konzerne oder Marken sich dann das Thema, wenn wir jetzt mal bei Diversität bleiben, auf die Fahne schreiben und dann hast du aber einen Kontakt, ich sag mal, in einem Retail-Store oder eben auf einer Ladenfläche und hast dann mit Diskriminierung zu kämpfen und das Ganze wird publik gemacht. Das ist, glaube ich, eine super schwierige Situation, weil da sitzen Leute oben im Glaskasten und denken sich was aus und sagen, ja, jetzt hier irgendwie, ne, wir schaffen jetzt eine Quote und whatever, aber im Endeffekt tröpfelt es halt nicht bis ganz nach unten. Und bei euch wirkt das ja wirklich so, als wäre es bis in die letzte Fingerspitze integriert. Auch dazu ganz kurz, jetzt driften wir ein bisschen vom Thema Social ab, ich muss uns gleich mal wieder einnorden, aber das ist jetzt wirklich persönliches Interesse. Achtet ihr da auch beim Hiring drauf? Also auch du hast ja gerade gesagt, ne, du hast irgendwie noch den Diesel vor der Tür stehen, aber man merkt bei dir auch, wenn ich jetzt mit dir spreche, dass du da sehr bedacht bist und dass du da sehr drauf achtest. Wie geht ihr damit im Hiring um? Achtet ihr da drauf? Ist das eine Prämisse bei euch, dass jemand da, ich sag mal, zumindest ein Interesse mitbringt?
Wir gehen erstmal hin und gehen vom Menschen aus, tatsächlich. Also das Fit, wenn ich jetzt jemanden suche, Kreditsachbearbeitung, dann muss ich natürlich keine Bäckerin bewerben oder so, das ist völlig klar. Aber wenn die beruflichen Skills alle passen, dann schauen wir schon auch uns den Menschen immer ganzheitlich an. Und das gleiche Thema haben wir beispielsweise bei InfluencerInnen. Also wir arbeiten explizit mit einer Agentur zusammen, die sich die InfluencerInnen anschaut und sagt, sind das welche, die es ernst meinen mit Nachhaltigkeit? Und auch da gibt es welche. Also wir haben mit einem Fotografen zusammengearbeitet. Der ist in seinem beruflichen Kontext, ist er natürlich noch darauf angewiesen zu fliegen. Ja, so what? Aber trotzdem, wenn ich an anderen Stellschrauben in meinem Leben Dinge richtig mache, also bewusst einkaufe, mich bewusst ernähre, auf andere Dinge verzichte, dann ist es aber auch eher sekundär. Und genauso achten wir eben bei Mitarbeitenden, bei DienstleisterInnen, bei allen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten oder die zu uns kommen, bei uns arbeiten möchten, immer drauf, passt der Mensch, passt das Fitting, welche Werte hat die Person und da kann man Kompromisse machen, da muss man auch Kompromisse machen, also sonst kriegst du ja gar keine Mitarbeiter mehr. Aber in der Regel achten wir schon immer darauf, dass es ein gutes Gleichgewicht ist und dass es alles zueinander passt.
Okay, cool. Da könnte ich jetzt noch Stunden mit dir drüber sprechen, aber das Podcast heißt ja Social Vita. Das heißt, ich glaube, ich muss uns so ein bisschen wieder in den Bereich Social bringen. Wie geht ihr denn mit...
Du hast angefangen.
Ja, ich habe angefangen. Das ist auch persönliches Interesse. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr bei dieser rebellischen Kommunikation, gerade für eine Bank, Haltungsthematiken, auch viel Backlash bekommt. Du hattest das eben schon so in einem Nebensatz angebracht, dass ihr auch schon mal einen Shitstorm hattet von der rechten Seite bezüglich Einwanderung. Wie geht ihr damit um? Jetzt gar nicht nur mit dem Case, sondern auch durch die Algorithmen kommt man dann ja auch mal hier und da wahrscheinlich in eine Bubble oder eckt einfach allgemein mit der Haltung eben an. Das ist ja auch irgendwie ein Part davon. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da gewisse Strategien? Habt ihr irgendwie, was weiß ich, Haltungspapers, wo ihr sagt, okay, wenn das kommt, antworten wir dies? Genau. Punkt. Fragezeichen.
Zu den meisten Themen, wenn sie bei uns ins Haus getragen werden, entwickeln wir dann auch sofort eine Haltung und eine Gegenposition, Textbausteine, dann Textleitfaden für die Presseabteilung, fürs Community Management, weil natürlich nicht alles, was wir tun, also wir sind in einer gewissen Bubble natürlich auch sowas wie eine Love Brand, das muss man ganz klar sagen. Es gibt in dieser Bubble aber auch Menschen, die sich gerade jetzt zur Pandemie ideologisch in eine Richtung entwickelt haben, das ist nicht so richtig sexy, muss man ganz klar sagen. Was wir aber beispielsweise gemacht haben während der Pandemie, wir haben gesagt, hey, wir impfen die Belegschaft. Wer Bock hat, der kann sich bei uns vom Betriebsarzt impfen lassen. Und so versuchen wir dann auch dieser mitgefangenen Schuld aus dieser Bubble heraus so ein bisschen direkt auch kommunikativ entgegenzuwirken, indem wir sagen, hey, also es gibt zwar einige aus unserer Kundschaft, die sind jetzt vielleicht abgedreht, aber wir sind keine Corona-Leugner, wir nehmen das ernst, wir nehmen die Pandemie ernst. Dann eben diese angesprochene Flüchtlingskrise, die ja keine Krise ist, sondern da kommen Menschen, die halt wirklich in ihrem Land die Bomben um die Ohren fliegen und die sind darauf angewiesen, dass wir sie aufnehmen. Und auch dazu haben wir eben eine Haltung entwickelt und ein Haltungspapier. Wir haben das eben damals transparent auch ins Internet gestellt als Facebook-Posting. Und dann gab es eben einen dicken Shitstorm und dann haben wir dagegen gehalten und waren aber dann 2 Tage später in allen Online-Magazinen, in allen Tageszeitungen, die es so gab. Und aber eben mit unserer klaren Positionierung für die Menschlichkeit. Und das ist ein deutliches Zeichen für uns auch in unserer Social-Kommunikation, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind. Und wenn uns dann mal einer ans Bein pisst, ja, so what, dann ist das so. Man kann es nicht allen recht machen. Und wir sind dann vielleicht auch nicht die Bank für alle. Und wir haben auch keinen Bock auf Nazis und wir haben auch keine AfD-Konten. Und von daher, ja, dann ist das halt so.
Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr natürlich aber auch, jetzt komme ich wieder zum Thema, was wir vorher besprochen haben, aber im Endeffekt nur dazu in der Lage, diese Haltung auch zu vertreten, dagegen anzupushen, weil ihr eben den Support auch von ganz oben habt, richtig?
Ja.
Ja, ich glaube, das also, ist, ja, sorry.
Ja, bei uns ist es auch relativ einfach, weil, also nicht der gesamte Vorstand, aber beispielsweise 3 von 5 Menschen aus dem Vorstand, die sind auch in vielen Social-Media-Kanälen unterwegs, also LinkedIn, klar, auch als Social-CEOs, aber auch eben Insta, Facebook. Und die sehen ja auch, was wir tun und da gibt es immer schon ordentlich Support.
Ja, ich finde das einfach so wichtig, weil wir hatten natürlich auch schon mal als Agentur mit Marken zu tun, die halt sagen, hey, wir haben Bock auf Haltung, ne? Und Haltung ist jetzt das neue Buzzword und wir wollen jetzt entweder, ne, Diversity, Riesenthema, LGBTQ+-Community, all diese Themen und dann kreierst du was und ich glaube, es ist immer diese, also das Appell von uns auch, ey, wir schicken die erstmal zurück und sagen, euch ist schon bewusst, dass da wird Backlash kommen, das ist ein Haltungsthema und deswegen heißt es Haltung, weil es haben nicht alle Menschen auf der Welt die gleiche Haltung. Und wir müssen von euch den Buy-in haben, dagegen anhalten zu dürfen und da auch gegen zu pushen dürfen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann eben einknickt und auf einmal die Richtung wechselt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den Budweiser-Case aus Amerika? die mit Dylan hier One Day One of Being a Girl kooperiert haben. Also ich meine, das geht halt gar nicht, ne? Haben eine Kampagne gemacht, sehr stark sich dieses Diversity-Thema gekrallt, sage ich mal, einfach diesen Hut aufgesetzt und sobald Backlash war, haben sie den Hut halt wieder abgeworfen und meinten, nee, never mind. Wir tragen eigentlich was ganz anderes. Und das, da braucht man halt eben diesen Buy-in. Deswegen finde ich das so spannend, dass ihr das einfach so kohärent wirklich durchzieht und dadurch, glaube ich, auch nochmal einen ganz anderen Rückenwind und andere Möglichkeiten habt.
Wobei bei uns, unser Unternehmen ist 50 Jahre alt und bei uns war die Haltung schon da und dann kam erst Social.
Ja.
Also das ist natürlich unser Vorteil. Ne? Die Haltung war schon da, bevor das Internet da war. Insofern war die Kommunikation auch damals schon auf dem Papier Haltungskommunikation. Es hat nur keine Haltungskommunikation genannt, weil wir waren einfach die Bank, die das erste Windkraftrad nach Tschernobyl in Deutschland installiert hat oder finanziert hat. Das steht übrigens heute noch in der Nähe von Hamburg. Und also diese Themen waren immer schon da, aber niemand hat explizit gesagt, ja, das ist doch Haltungskommunikation, weil früher haben die Leute einfach gesagt, das ist unsere Meinung und dafür stehen wir auch gerade. Und genau das machen wir ja heute auch in Social im Prinzip, 1:1 und müssen uns da auch nicht großartig verbiegen. Und deshalb haben wir natürlich auch den Rückhalt vom Vorstand etc.
Cool. Nochmal ganz zum Anfang zurück. Du hast ganz viele Social-Media-Plattformen aufgezählt. Warum seid ihr genau auf denen?
Als wir angefangen haben mit Social, da haben wir natürlich auch festgestellt, dass damals schon nicht alle Leute Bock hatten, sich bei Großkonzernen wie Meta anzumelden oder dass es eben bestimmte LinkedIn war noch kein Thema damals. Wir haben auch sehr stark waren wir in der Blogger-Szene mit unserem GLS-Blog verwurzelt. Also wir haben ja auch 2016 den Goldenen Blogger gewonnen und den Virenschleuderpreis und solche Sachen. Und wir haben immer eigentlich gesagt, dass wir es vermeiden möchten, dass Menschen, wenn sie Informationen über uns erhalten wollen, sich in einem spezifischen Netzwerk anmelden müssen. Und deshalb haben wir uns sehr früh dafür entschieden, uns so ein bisschen zu diversifizieren. Also wir waren auch bei Ello, wir waren bei GNU Social, wir waren bei Diaspora. Also wir haben Vero, wie sie alle hießen, wir haben alles auch immer so ein bisschen ausprobiert und haben uns wirklich auch Zeit gegeben zu schauen und jetzt nicht nur 3 Monate oder 6 Monate, also auch Ello haben wir 3 oder 4 Jahre bespielt.
Oh, wow.
Für 200 FollowerInnen, weil wir gesagt haben, wir wollen dem Netzwerk auch eine Chance geben. Und deshalb sind wir heute so breit aufgestellt. Also Xing werden wir jetzt beispielsweise zumachen, weil Xing möchte einfach nur noch Jobbörse sein. Und das Content-Marketing funktioniert da null. Also ich habe gestern noch mal gezählt, wir haben in diesem Jahr, glaube ich, 15 Likes bei all unseren Postings. Und also das ist ein Kanal, den werden wir jetzt auch abschalten. Dann klar, hier Xitter haben wir zugemacht, weil Elon Musk einfach eine antisemitische Pappnase ist. Das können wir mit unseren Werten nicht mehr vertreten. Dann brauchen wir dafür natürlich auch Alternativen. Dann haben wir letztes Jahr uns sofort bei Threads angemeldet. Wir sind bei Mastodon mit fast 5000 FollowerInnen seit 2018 dabei. Also wir geben uns auch den Zeit und den Raum, das wirklich langfristig zu testen und jetzt nicht nur, wir gucken uns das mal ein halbes Jahr an und deshalb sind wir einfach auf so breit aufgestellt und die Menschen haben die Chance und auch bei Blue Sky zu erreichen im Moment, bei Twitter nicht, aber bei Insta, Facebook.
Und wonach wählt ihr die Kanäle aus? Also das sind jetzt ja schon sehr spezifische Kanäle, aber jetzt ganz ketzerisch, ne? Warum nicht Jodel? Warum nicht Reddit? Was sind da eure Kriterien?
Wir müssen natürlich auch ganz klar so ein bisschen mit der Manpower haushalten. Reddit ist aber tatsächlich ein Thema. Also es gibt ein paar sehr spannende auch Subreddits auf Reddit zum Thema Finanzen, wo man uns regelmäßig erwähnt. Das schauen wir uns auch an und versuchen dann auch den Menschen da ein bisschen Hilfestellung zu geben. Aber du kriegst es natürlich auch, Stichwort Thema Monitoring, du kriegst nicht immer alles mit.
Klar.
Jodel ist so ein Ding, wo wir von vornherein gesagt haben, also nur flotte Sprüche ist nicht unsere Baustelle. TikTok haben wir auch ein Problem.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Konzern. Ne? Also auch an der Stelle müssen wir natürlich die Arbeitslast ein bisschen aufwiegen. Wir müssen gucken, dass wir das alles noch gehandelt kriegen. Und dann natürlich noch eben Thema Werte, passt der Kanal zu uns, passt der inhaltlich zu uns, passt der von unseren Wertevorstellungen zu uns. Wir haben uns auch mal damit beschäftigt, ob es noch vertretbar ist, auf Facebook zu sein. Da haben wir 2019 lange diskutiert und haben dann aber auch aus der Community heraus, oder wir haben eine Kundinnenbefragung gemacht, eine sehr umfangreiche mit 75.000 Menschen, die wir befragt haben, die dann gesagt haben, nee, also wir finden es schon cool, wenn ihr da bleibt und auch Finanzbildung macht und den Leuten so ein bisschen auch erklärt, wie funktioniert ein ETF, was ist ESG, was ist SDG, und da passieren ja auch ganz viele Sachen, wo wir so ein bisschen den Erklärbär spielen können aus unserer Expertise heraus. Und die Menschen haben sich dann schon ganz klar positioniert und haben gesagt, nee, bleibt bitte bei Facebook, wir haben da Bock auf euch und wir möchten ja auch, ist ja auch ein Support-Kanal. Also alle Kanäle sind ja am Ende auch Service-Kanäle. Und wenn die Leute sagen, hey, ich habe meine Kreditkarte verloren, könnt ihr die mal eben sperren, dann kann ich das auch über jeden Social-Kanal machen in einem gewissen Bereich, bis die Leute an einen Punkt kommen, wo ich sage, nee, also die persönlichen Informationen jetzt bitte nicht über Facebook übermitteln, also da musst du dann doch bitte anrufen. Ja. Aber so First-Level-Service kann ich natürlich über Social super ganz viel machen. Und dann ist es auch wichtig, dass wir ganz viele Kanäle haben, wo die Leute Bock haben, sich selber anzumelden oder dass wir eben in ihrem Lieblingskanal vertreten sind.
Frage, würdet ihr, also einfach mal so auch persönliches Interesse, du hast TikTok gerade angesprochen, wäre da jetzt ein sehr großer Need aus eurer Community heraus, würde das explizit angefragt werden, käme es dann in Frage zu sagen, okay, wir machen das?
Wir wissen natürlich, dass wir gerade viele junge Leute dort erreichen
können. Deswegen habe ich gefragt.
Aber TikTok selber finde ich als Plattform eben schwierig oder finden wir schwierig, auch aufgrund der aktuellen politischen Situation. Und dann ist es natürlich auch immer die Frage, wen stellst du dahin als Protagonistin, die dann dort den Content auch bespielen und auch ihr Gesicht in die Kamera halten. Und also der nächste Azubi-Rap, die Peinlichkeit möchte ich uns als DLS-Bank dann doch ersparen. Ne? Und das ist dann auch eine Frage, also das sind ganz viele Fragestellungen, die wir da haben. Und dann gehen wir regelmäßig mit uns als Team auch in den Ring und entscheiden dann eben, welche Kanäle wir aktuell bespielen und welche
cool, nicht. Cool. Zwei Fragen habe ich noch. Wir sind schon fast um mit der Zeit, aber ich könnte wirklich jetzt noch eine Stunde mit dir weiterschnacken. Welche Trends siehst du denn gerade so auf Social, welche Bewegungen, die euch in der nächsten Zeit beeinflussen werden?
Also ich sage ja immer, ich erkläre den Leuten jetzt seit 9 Jahren, warum sie zu einer nachhaltigen Bank gehen sollen, und ich werde das auch noch die nächsten 9 Jahre machen und dann die nächsten 9 Jahre und dann gehe ich in Rente. Ich weiß nicht, ob es jetzt außer dem großen KI-Thema, dem wir uns natürlich auch nicht verschließen können, wo ich aber sehr zurückhaltend bin, also KI kann unterstützen, aber KI wird sicherlich in den nächsten 2 bis 7 Jahren nicht die gesamten Aufgaben übernehmen. Also wir merken es ja jetzt schon, das kann auch nach hinten losgehen, das merken ja auch ganz viele. Ich stelle gerade so einen Trend fest, der für uns auch, glaube ich, gar nicht funktionieren wird, das ist dieses Community Engagement. Das fällt, glaube ich, ganz vielen Unternehmen gerade negativ auf die Füße. Also ich habe letztens einen TikTok gesehen, wo eine Frau zum ersten Mal offensichtlich auf einem Coldplay-Konzert war und dann hat ein großer deutscher Konzern drunter geschrieben, wie toll er das findet. Also finde ich dann doch hart cringe, wenn man jetzt, um Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen, wirklich unter jedem random Video irgendwas drunter postet als Unternehmen, da halten wir uns auch sehr stark zurück. Also da finde ich, das muss dann schon echt auch zum Inhalt des Content-Piece passen. Und ich glaube, da tun sich viele Unternehmen, auch der mit der Tiefkühlpizza, die tun sich da, glaube ich, keinen Gefallen. Das kann auch echt nach hinten losgehen. Das ist auch nicht unser Ding. Also wir werden ganz klassisch auch mit unserer Haltungskommunikation weitermachen. Wir werden auf Missstände weiterhin aufmerksam machen. Wir werden weiterhin keine Bomben finanzieren und weiterhin Geschichten erzählen von tollen Initiativen, die wir finanzieren dürfen, die, keine Ahnung, ganz tolle Sachen machen, sei es auch die Unterstützung des neuen Rescue Ship im Mittelmeer, was wir jetzt begleiten durften. Und da werden wir sicherlich dran festhalten und wir werden sicherlich auch uns die ganzen Trends, die man jetzt so Trends nennt, immer wieder auch anschauen und schauen, ob die zu uns passen. Und ich will nicht sagen, wir werden dann sicherlich auch da aufspringen, aber wir sind ja jetzt auch nicht die Hinterwäldler und wir schauen uns das dann mal in Ruhe an.
Jetzt würde ich gerne noch weiter mit dir über das Thema Community Management sprechen. Das finde ich nämlich unglaublich spannend. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Ansichten in der Branche, ob das sinnig ist oder nicht, als große Marke überall drunter zu kommentieren. Aber leider, leider, lieber Ruven, ist unsere Zeit schon um und ich will dir unbedingt noch unsere Abschlussfrage stellen. Für alle Leute da draußen, das ist ja ein Remote-Podcast. Das heißt, Ruven sitzt gar nicht auf dem grünen Stuhl, sondern Ruven steht tatsächlich auf dem Coffee-Table vor mir. Ich werde jetzt aber die Frage nicht umdichten, wer als nächstes im Computer auf dem Coffee-Table stehen soll, sondern ich werde dir trotzdem die Frage stellen, wer soll denn nach dir auf dem wunderschönen grünen Stuhl sitzen? Wen würdest du uns als nächsten Gästin hier im Podcast empfehlen?
Also ich würde sagen, lade doch mal Sebastian Hartmann ein.
Kurz und knackige Antwort, dann stellst du uns den Kontakt her.
Mache ich.
Super, Ruven, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannendes Thema, sehr wichtiges Thema vor allem. Vielleicht haben wir den einen oder die andere Hörerin überredet, zur nachhaltigen Bank zu wechseln. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den Blick hinter die Kulissen, für alles, was du geteilt hast. Super spannende Themen. Danke dir.
Ja, ich danke euch auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich danke an das Shoutout an Jan, der mich ja in der Sendung empfohlen hat. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Cool, vielen Dank. Ihr Lieben, das war's mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer, lasst Feedback da, aber bitte basht mich nicht für meinen Monolog am Anfang. It would break my heart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Lasst Feedback da, wie immer. Bis dann.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.